Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Thema mit Gott unterwegs weckt ganz unterschiedliche Gefühle in mir. Ich denke an den Tag, als ich zu meinen Schweigeexerzitien nach Wien mit dem Zug gefahren bin, um Gott nahe zu sein, um mich ganz auf Gott und mein Leben mit ihm zu konzentrieren. Gott wollte ich nahe kommen. Oder besser, er sollte mir nahe kommen. Jetzt war ich tatsächlich mit Gott unterwegs. Das war an diesem Morgen vor 6 Wochen ein sehr schönes, ein gewisses Gefühl. Gott mit mir und ich mit Gott. Auf der anderen Seite habe ich auch oft ganz andere Gefühle bei diesem Thema. Dann frage ich, bin ich überhaupt mit Gott unterwegs? Ist er da? Hört er? Sieht er mich? Wo ist Gott in meinen Krisen? Ja, gibt es Gott überhaupt? Und wenn es ihn gibt, warum merken wir dann manchmal in Krisenzeiten so wenig davon? Warum beten wir und es scheint nichts zu passieren? Wo ist Gott in der Kirche, in der ich Pfarrer bin? Liegt es an mir, dass ich ihn manchmal nicht wahrnehme? Glaube ich nicht genug? Bin ich zu egoistisch oder zu fehlerhaft? Entzieht sich Gott, weil ich ihm nicht genüge? Hin und her, Glaube und Zweifel. Ist es nicht so auch in der Bibel? Das sind Leute, die sagen, ich bin mit Gott unterwegs. Ein Petrus, voller Enthusiasmus und selbstvertrauendem Glauben, sagt, ich werde dich, Jesus, nie verlassen. Und dann lesen wir nur wenig später, dass er bitter über sich weint, weil er Jesus verleugnet hat. Mit Gott unterwegs. Welch ein Hin und Her. Oder da dieser Pharisäer, von dem wir eben hörte, der sich über den Zöllner erhebt. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute oder wie dieser Zöllner da. Ich faste, ich bete, ich spende Geld. Ich bin mit Gott unterwegs. Und der Zöllner, der steht von ferne und wagt seinen Kopf nicht hochzuheben und kann nur das eine sagen. Gott sei mir Sünder gnädig. Er scheint nicht mit Gott unterwegs zu sein, aber Jesus sagt, dieser ist in Gottes Augen gerecht, nicht jener Pharisäer. Wer ist denn überhaupt mit Gott unterwegs? Und was heißt das überhaupt, mit Gott unterwegs zu sein? Sind vielleicht gerade diejenigen mit Gott unterwegs, die es am wenigsten zu sein scheinen? Die, die nichts haben, einfach nur arm sind? Warum wendet sich Jesus denn gerade denen zu, die es überhaupt nicht verdienen, es nicht hinkriegen mit Gott? Warum sagt Jesus denn, selig sind die geistlich arm sind, die Gott nichts zu bringen haben? So war es auch 600 Jahre vor Christi Geburt schon. Das Volk Israel scheint am Ende zu sein. So wie heute, so wie heute. Volk Israel. Israel im Untergang. 1000 Kilometer damals und mehr von Gott entfernt im babylonischen Exil. Der Tempel in Jerusalem liegt in Trümmern. Gott hat keinen Ort mehr in seinem Volk. Und dann tritt da dieser merkwürdige Prophet auf, dieser Deutero-Jesaja, der zweite Jesaja. Und was er sagt, ist einfach nur verrückt, entgegen jeder Erwartung. Hören wir auf seine Worte aus Jesaja 40, 1 bis 5. Da heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Horch, es ruft. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Tröstet, tröstet. Was für ein Wahnsinn. 40 Jahre Exil. Jeder Trost hat sich doch als Vertröstung erwiesen. Und jetzt kommt dieser verrückte Deutero-Jesaja und fasst seine ganze Botschaft mit diesen Worten zusammen. Tröstet, tröstet. Ich erinnere mich an den Arzt, der mich anrief und zu mir sagte, ich habe gerade einem Mann in ihrer Gemeinde gesagt, dass er sich auf sein Sterben vorbereiten soll. Sie sind doch sein Seelsorger. Gehen Sie doch mal hin und trösten Sie ihn. Aber wie soll man trösten, wenn scheinbar alles trostlos ist? Wenn der Tod bevorsteht? Und wie soll man Israel trösten nach 40 Jahren Exil, wo Tausende ihr Leben gelassen haben? Was ist denn Trost? Heile, heile Gänschen, wird alles wieder gut? Ist das Trost? Wird alles wieder gut? Nein, es wird nicht alles wieder gut. Das ganze Unrecht, das jetzt in der Ukraine geschieht, das kann nicht wieder gut gemacht werden. Der tausendfache Tod kann nicht rückgängig gemacht werden. Verletzungen bringen Narben mit sich. Aber was heißt das dann? Tröstet, tröstet mein Volk. Trost ereignet sich nicht im Ausmerzen oder im Rückgängigmachen von Leid, sondern im Mittragen des Leides, im Eröffnen, ich bin bei dir, im Eröffnen von Hoffnung, dass auch dein schwerstes Leid nicht an dem vorbeigeht, der alles in Händen hält und dich unendlich liebt. Du hast in der Tiefe einen Helfer. Einen, ja, ich wage es zu sagen, der durch den Tod zum Leben führt. Hören wir weiter auf die Worte des Propheten. Redet mit Jerusalem freundlich. Predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Zwei unfassbare Dinge. Zum Ersten, die Knechtschaft, die Unfreiheit hat ein Ende. Babylonisches Exil, ein Ende. Gottes Ferne, ein Ende. Freiheit. Freiheit von Menschen, die dich binden, weil Gott nun das letzte Wort in deinem Leben hat. Freiheit von der Angst, zu kurz zu kommen, weil der Ewige dir mehr gibt, als alles auf dieser Welt dir sonst geben kann. Freiheit von Streit und der Macht der Verletzungen. Da sagt eine alte Frau zu mir, ich kann meiner Tochter keinen Brief schreiben, dass ich wieder mit ihr Kontakt haben möchte. Da ist zu viel verletzt in mir. Gefangen, ihr Leben. Gefangen in Ängsten, gefangen von der Macht des Todes. Und der Prophet sagt, die Knechtschaft hat ein Ende. Und er sagt noch das Zweite. Die Schuld ist vergeben. Bedingungslos. Nicht wenn und nicht aber. Die Schuld ist vergeben. Punkt. Die Bosheit, die Verletzungen, die wir einander zufügen, das Versäumen der notwendigen Tat, alles das, was wir Gott, den Menschen und unserem Gewissen tausendmal schuldig geblieben sind, vergeben. Das heißt auch, wir brauchen nicht mehr vor unserem Schattendasein davon zu laufen oder die eigenen Sünden unter unseren Teppich zu kehren. Du darfst wahr werden. Vor dir selbst und vor anderen. Ist das nicht die Voraussetzung für jedes heile Leben? Sehen wir jetzt nicht auch in so vielen Dingen im Großen, in der großen Politik, was in unserem kleinen alltäglichen Leben auch geschieht? Dass da zum Beispiel die Türkei den Genozid an den Aramäern und Armeniern verleugnet. Wo keine Vergebung ist, ihr Lieben, da gibt es auch kein Bekennen. Und welche Früchte treiben solche Verdrängungen unserer dunklen Schuld? Vergebung. Voraussetzung zum heilen Leben. Mit Gott unterwegs. Und alles, das alles aber, das muss in unser Herz hinein. Die Lehre und Dogmatik ist das eine. Das Katechismuswissen. Gott ist die Liebe. Das ist nur der Ausgangspunkt. Wir sprechen es im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Aber das muss ins Herz hinein, ihr Lieben. Darum sagt der Prophet, bereitet dem Herrn den Weg. Die Mystiker haben gesagt, Gott kommt. Ja, ja, steht ja in der Bibel. Aber er muss auch bei uns ankommen. Angelus Silesius, einer dieser Mystiker, sagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch ewiglich verloren. Es muss in dein Herz. Es muss dich durchdringen und Wahrheit und Heil in deinem Leben wirken. Und gerade das können wir ja nicht machen. Aber wir können unser Herz Gott hinhalten. Und ich habe es erlebt, wieder jetzt in meinen Exerzitien, in meinen geistlichen Übungen, in meinem Suchen und Sehnen, in meinen Gebeten. Gott verschließt sich denen nicht, die ihn suchen. Bereitet dem Herrn den Weg. Wer wird hier denn eigentlich angesprochen, angerufen? Du, ich? Ich glaube, dass der Prophet hier zunächst einmal alle anruft. Alle Kräfte dieser Welt. Alles, was lebt, sich regt. Vielleicht sogar die Natur. Alle sollen das Wunder dieser Welt bezeugen. Gott kommt zu uns. Er lässt seine erschütterte Welt und dein bebendes Herz nicht ohne Hilfe. Ja, er kommt selbst, wird Mensch. Einer von uns trägt unsere Last, unser Leid, unsere Schuld. Jesus heißt übersetzt, Gott hilft. Du bist nicht alleine, Mensch. Du bist nicht alleine im Leben und nicht im Sterben. Tröstet, tröstet. Das muss ins Herz. Das muss geglaubt, erhofft und von denen, die es noch nicht glauben können, ersehnt werden. Sagt es, zeigt es mit eurer Liebe, mit eurer Hingabe. Aber wichtig hier noch, dass wir uns selbst für diesen liebenden und heiligen Gott öffnen. Denn was nützen unsere Worte, wenn sie nicht durch unsere Haltung, unsere eigene Tat, unser Empfangen und uns trösten lassen, untermauert werden. Wir können doch nichts Besseres tun, als unsere Herzen zu Schalen zu machen, die bereit sind, sich von Gottes Liebe und Heil füllen zu lassen. Darum sagt der Prophet, horch. Das Wort der Liebe Gottes muss ins Gehör und von dort ins Herz. Aber noch mehr, der Prophet sagt, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Ihr Lieben, mir wird mehr und mehr bewusst, dass wichtiger als all unser Tun, unser Lassen. Wir denken oft, wir müssten unsere Mängel durch mehr an Tun überwinden. Mehr arbeiten, mehr denken, mehr Zeit ausnutzen, mehr Gottesdienste. So wollen wir unsere Täler erhöhen. Aber unser Problem ist es ja oft, dass wir schon lange viel zu viel tun. Das Mehr, das hilft uns nicht. Zumal wir dadurch nur bei uns selbst landen. Johannes vom Kreuz, der Mystiker, hat es so gesagt, wenn wir aufhören, durch eigenes Tun und Denken und durch eigene Wahrheiten uns zu füllen, dann entsteht eine Leere in unserer Seele, die Gott gerne auffüllt. Schafft Raum eurem Gott. Darum sagt Kierkegaard, als er nach dem Notwendigsten dieser Welt gefragt wurde, schaffe Schweigen. Wir sind so voll von tausend Nachrichten, Dingen, Arbeit, Informationen, Internet, Besitz. Wir haben uns unsere Weltanschauungen gebastelt. Und manchmal ist unser vermeintlicher Glaube nur eine Weltanschauung, weil wir Gott nicht mehr zu Wort kommen lassen, nicht mehr hören, nicht mehr empfangen, sondern tun und machen und arbeiten. Wie oft geht es mir auch im Gebet so, dass ich Gott meine Gedanken und Wünsche nenne, alles hinplappere. Dabei wäre es vielleicht viel wichtiger und hilfreicher. Ich würde einfach mal stille da sitzen vor Christus wie Maria und hören, was er zu reden hat. Still sein, den Mut, mal nichts zu sagen vor Christus. Jesus lehrt uns beten, dein Wille geschehe. Der Journalist Tobias Haberl schreibt: Am meisten bewegt hat mich die Mail eines krebskranken Schauspielers, der mir anvertraute, wie er, gleich nachdem er die niederschmetternde Diagnose bekommen habe, in die Klinikkapelle gerannt ist und bitterlich geweint habe. Ich habe Angst. Ich habe so schlimme Angst, habe er vor sich hingemurmelt, als auf einmal der ganze Raum von einer Schwingung erfüllt gewesen sei, die nicht nur ruhig und klar zu spüren gewesen sei, sondern auch einen tröstlichen, mitfühlenden Satz enthalten habe. Ich weiß, war der Satz. Zwar habe er auch Rückhalt von seiner Familie und von seinen Freunden bekommen. Es wird alles gut, hätten die gesagt, aber gehalten gefühlt habe er sich nur von diesem einen Satz. Ich weiß. Das nicht, diese Worte stellen nichts in Aussicht und sie versprechen auch nichts. Trotzdem hat er Halt empfunden. So ist das. Gott wirkt durch sein Ich weiß viel tiefer als durch alle Versprechungen dieser Welt. Und nicht selten gebraucht Gott unsere eigenen Leidenserfahrungen dazu, die dicken Berge aus unserem Leben wegzuräumen, damit er einen ebenen Weg zu unserem Herzen hat. Mit Gott unterwegs, oder besser, Gott mit uns unterwegs, bereitet dem Herrn den Weg, damit wir mit ihm unterwegs sein können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus